Ich freue mich, wie Luki gesagt hat, schon heute mit euch eine neue Themenreihe starten zu dürfen. Und ich habe auch noch mal ein bisschen über den Philipperbrief nachgedacht und auch über Aussagen, die da drin waren, über Herausforderungen, die da drin waren. Und es sind viele Dinge, die Luki eben schon genannt hat, die wirklich viel uns abverlangen und schwierig sind und vor allem schwierig sind, irgendwie fortlaufend da dran zu bleiben. Und ich erinnere mich gut an das Bild, das Paulus im Philipperbrief verwendet, von dem Lauf. Von dem Lauf, in dem wir als Christen stecken, von dem Lauf, der sein Ziel in Jesus hat eines Tages. Wo wir Jesus hinterher und auf Jesus zu und eines Tages bei ihm sein werden. Und dieser Lauf, den kennt, glaube ich, jeder von uns, der Lauf des christlichen Lebens, des Lebens mit Jesus, der herausfordernd sein kann. Ich vermute mal, wir kennen alle Zeiten, in denen wir uns dabei eher als geistliche Sprinter erlebt haben. Und Zeiten, in denen wir eher so vor uns hingeschlendert sind und fast stehen geblieben sind. Wir kennen wahrscheinlich Zeiten, in denen wir begeistert waren von Gott auf diesem Weg, wo wir am liebsten die Welt mit seiner Botschaft überfluten wollten und es aller Welt sagen wollten. Und Zeiten, in denen Gott einfach so in unserem Leben dabei war und mehr so eine Nebenrolle gespielt hat und seine Gegenwart uns jetzt nicht so besonders begeistert hat. Zeiten, in denen Gott uns verändert hat, fortwährend ganz viel in unserem Leben getan hat und Zeiten, in denen wir das Gefühl hatten, es stagniert irgendwie alles. Ich glaube, wir kennen diese Zeiten und dann gibt es so Momente, da merken wir, boah, dieser Lauf ist sehr anstrengend und eigentlich müsste ich mal wieder durchstarten. Ich sage das manchmal zu meinen Jugendmitarbeitern, müssten, könnten und so weiter, das sind Absichtserklärungen. Ja, also ich habe die Absicht, man müsste mal und so weiter. Wir machen viel davon in unserem Leben. Man müsste mal wieder durchstarten. Und man denkt, ja, ich müsste eigentlich mal wieder durchstarten mit Jesus und müsste in diesem Lauf mal wieder ein bisschen Gas geben eigentlich. Und ich merke das, aber ich weiß gar nicht so richtig, wie ich mich in Bewegung setzen soll. Und dann fasse ich mir vielleicht ein Herz und denke, okay, und jetzt starte ich wieder durch. Aber ganz schnell geht es so, dass meine Euphorie, meine Motivation wieder dahin ist. Und es ist so schwierig für uns, auf diesem Weg beständig mit Jesus zu leben, beständig mit Jesus zu laufen. Und diese Herausforderung, die da ist, die auch immer wieder angefochten ist, wirklich beständig an Jesus dran zu bleiben, die kennen wir. Und wenn ihr das kennt, genauso wie ich das kenne, dann ist unsere neue Predigtreihe genau das Richtige für euch, weil die Predigtreihe heißt, und sie blieben beständig. Beständig, ganz wichtig im christlichen Leben. Nicht einmal anfangen und dann irgendwie schnell wieder aufhören und alles zur Seite legen, sondern Beständigkeit. Und manch einer, der diese Worte liest, und sie blieben beständig, bei dem klingelt es jetzt schon im Ohr und er weiß, das sind keine Worte, die ich mir einfach so ausgedacht habe oder irgendwer sonst, sondern Worte, die wir in der Bibel finden. Und diese Worte kommen aus Apostelgeschichte 2, Vers 42. Da heißt es nämlich, und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Sie blieben beständig darin. Von wem ist da die Rede, wenn da heißt, und sie blieben, die Rede ist von Jüngern Jesu. Von Menschen, die Jesus als den Sohn Gottes erkannt haben, die an ihn geglaubt haben, gesagt haben, wir glauben an dich als unseren Retter und als unseren Herrn. Wir wollen dir folgen mit unserem ganzen Leben. Wir sind also demnach nicht die ersten Menschen, die es irgendwie schwer haben auf diesem Weg mit Jesus und in diesem Lauf stecken und wo Beständigkeit so herausfordernd ist, sondern auch damals, ganz am Anfang, kurz nachdem Jesus gelebt hat und dann in den Himmel aufgefahren ist, waren dort Menschen, die in der Herausforderung standen, beständig an Jesus dran zu bleiben. Und kurz nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist, heißt es genau das über diese Leute, dass sie sich darauf konzentrierten, dass sie beständig blieben in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und in den Gebeten. Und sie blieben darin beständig, also fortlaufend, immer da dran, um beständig auf ihrem Weg mit Jesus zu bleiben. Und diese einfachen und doch so wirkungsvollen Gaben Gottes, die er uns gegeben hat, die wollen wir uns in den nächsten Wochen ein bisschen näher angucken und wollen uns damit beschäftigen, weil wir davon überzeugt sind, dass die Dinge, die damals den Jüngern geholfen haben, in ihrer Jüngerschaft, in ihrer Nachfolge Jesus hinterher, in ihrer Beständigkeit zu bleiben, die helfen uns genauso und können uns genauso helfen. Und deshalb sind wir im Prinzip im gleichen Stand, weil wir sind nichts anderes als Jünger Jesu. Wenn wir ein bisschen weitergehen in der Apostelgeschichte, dann heißt es in Apostelgeschichte 6, Vers 7, und das Wort Gottes wuchs und die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrte sich sehr. Jünger waren also nicht nur die 12 Jünger, von denen ganz oft die Rede ist, die später auch die 12 Apostel genannt werden, die ganz eng an Jesus dran waren, die mit dem irdischen Jesus gelebt haben, sondern auch die, die ihr Wort gehört haben, die von ihnen gesagt bekommen haben, was Jesus gesagt hat und die das für sich in Anspruch genommen haben. Und sie sind genauso zu Jüngern geworden. Deshalb ist jeder, der Jesus nachfolgt und der mit Jesus lebt, ein Jünger Jesu. Und dieses Wort, von dem da die Rede ist, das ist gewachsen und immer weiter gewachsen und das ist bis nach Oberfranken gewachsen und das ist bis nach Bayreuth gewachsen sogar, so dass wir heute hier sitzen und dieses Wort, dieses Evangelium von Jesus Christus wissen und annehmen durften. Das Evangelium, das besagt, dass Jesus Christus am Kreuz gestorben ist für unsere Sünde und wieder auferstanden ist nach 3 Tagen, damit wir die Strafe für unsere Sünde nicht tragen müssen, sondern er hat sie auf sich genommen. Und damit wir nicht mehr einfach für uns selbst weiterleben müssen, sondern wieder unter Gottes guter Herrschaft leben dürfen. Das ist bis nach Bayreuth gekommen und wer das persönlich für sich in Anspruch genommen hat und das glaubt und mit Jesus unterwegs ist, der ist ein Jünger Jesu. Was ist also und was war kennzeichnend für einen Jünger Jesu? Ein Jünger Jesu ist jemand, der beständig von Jesus, von seinem Herrn und Meister lernt, der sein Wort hört und ernst nimmt und ihm nachfolgt. So könnte man vielleicht einen Jünger Jesu definieren. Und egal wie alt du bist, egal wie lange du Christ bist oder ob du gerade erst zum Glauben gekommen bist, du bist und bleibst Jünger. Man könnte sagen, auch wenn du nicht jünger wirst, so bist und bleibst du trotzdem Jünger. Ja, um das mal so zusammenfassen. Und in diesem Stand bewegen wir uns alle und wir wollen uns in den nächsten Wochen damit beschäftigen, was uns hilft, in dieser Jüngerschaft zu wachsen. Aber bevor wir das tun wollen und wir uns darauf konzentrieren wollen und gucken wollen, was hat denn damals den Christen geholfen und was hilft uns auch heute, beständig darin zu wachsen, wollen wir uns heute nochmal grundsätzlicher mit beständigem Jüngersein beschäftigen. Und das ist das Thema, über das ich heute Morgen mit euch nachdenken will. Das heißt, und sie blieben beständig in der Jüngerschaft. Wenn du zu Jesus gehörst, gab es irgendwann einen Zeitpunkt in deinem Leben, wo Jesus dich in die Nachfolge gerufen hat, wo du ihn erkannt hast und entschieden hast, ja, ich will mit diesem Jesus leben und ich will ihm nachfolgen. Und trotzdem ist es in der Jüngerschaft mit der Beständigkeit so eine Sache. Das ist herausfordernd. Viele haben gut und motiviert angefangen, aber dieses beständige Jüngersein, das ist irgendwie schwer. Ja, und man ist auf diesem Weg und nicht selten gerät in Vergessenheit und völlig aus dem Blickfeld, dass man ja eigentlich ein Jünger Jesu ist. Wo man am Anfang vielleicht völlig motiviert war und ja am liebsten sofort auf Jesus zurennen wollte, ist man müde und träge geworden. Und wir merken zwischendurch gar nicht mehr, dass wir in diesem Rennen, in diesem Lauf sind. Vergessen das. Und deshalb ist es gut, immer wieder darauf zu schauen, was ist denn ein Jünger Jesu und was macht ein Jünger Jesu aus? Und ich will heute Morgen mit euch eine Stelle angucken, die Jesus seinen Jüngern gesagt hat, wo er Jüngerschaft näher definiert, wo er sagt, was macht denn ein Jünger aus? Und das sind krasse Worte, die Jesus da verwendet, aber das sind Worte, die uns neu anspornen und neu motivieren sollen, wirklich unserem Herrn, unserem Jesus hinterherzulaufen. Und wir gucken uns zusammen an, Matthäus 16, die Verse 24 bis 27. Und ich lese es vor und ihr könnt es hier vorne mitlesen oder in euren Bibeln. Matthäus 16, 24 bis 27. Dann sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, wird es finden. Denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewönne, aber sein Leben einbüßte? Oder was wird ein Mensch als Lösegeld geben für sein Leben? Denn der Sohn des Menschen wird kommen in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln, und dann wird er einem jedem vergelten nach seinem Tun. relativ bekannte Worte und herausfordernde Worte, wenn man darüber nachdenkt. Und wir wollen es heute Morgen ein bisschen tun. Was erstmal sehr interessant ist, ist der Kontext, in dem Jesus diese Worte sagt. Also das Drumherum. Weil bevor Jesus diese Worte sagt, von zwei Gesprächen zwischen Jesus und Petrus, das ist einer seiner 12 engsten Jünger und einer, der eine ganz besondere Betonung und nachher auch eine ganz besondere Verantwortung bekommen hat. Wir finden vorher zwei Dialoge zwischen Jesus und Petrus. Und der erste Dialog ist so, dass Jesus seine 12 Jünger fragt, was sie denn glauben, wer er ist. Also in Matthäus 16. Und Petrus, der ja einer ist, allgemein bekannt, als der sehr schnell nach vorne prescht und sagt, also fast ein Sprachrohr der Jüngerschaft irgendwie, die so um Jesus rum ist, er sagt Worte, die voller Wahrheit sind, indem er sagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. In 16, Vers 16. Und Jesus ist begeistert von dieser tiefen Erkenntnis, die Petrus hat, weil es so wahr ist. Ja, und er sagt dann sogar, dass ihm nicht das Fleisch und Blut offenbart haben, sondern Gott selbst. Und kurz danach fängt Jesus an, über seine bevorstehenden Leiden zu sprechen. Er sagt seinen Jüngern, dass er nach Jerusalem gehen muss und dass er dort am Kreuz getötet wird und dass er nach 3 Tagen wieder auferstehen wird. Und das passt Petrus überhaupt nicht. Der versteht es nicht und sagt, nee, das kann so nicht sein. Und der nimmt Jesus beiseite und sagt ihm, nee, das wird so nicht laufen, Jesus. Das wird dir auf gar keinen Fall widerfahren, was du da so sagst. Und daraufhin sagt Jesus wirklich krasse Worte zu Petrus. Er sagt, geh hinter mich, Satan, du bist mir ein Anstoß, denn du sinnst nicht auf das, was Gott ist, sondern auf das, was der Menschen ist. Ich finde diese ganze Szene, die sich so unmittelbar nacheinander abspielt, so paradox irgendwie, weil in einem Moment diese tiefe Gotteserkenntnis da ist, diese tiefe Erkenntnis, du bist der Sohn Gottes, und im nächsten Moment auf einmal das absolute Gegenteil. Und Petrus erkennt in dem Moment zwar Jesus als den Sohn Gottes, aber Jesus entspricht nicht seinen Vorstellungen. Jesus ist nicht der, wie er sich ihn vorstellt. Petrus hat sich vielmehr vorgestellt, dass Jesus jetzt eine politische Herrschaft aufbauen wird und dass dort am besten noch für die Jünger ein bisschen Ruhm und Ehre abfällt und so weiter. Aber er hat sich bestimmt nicht vorgestellt, dass wir es mit einem leidenden Jesus zu tun haben, der an einem Kreuz wie ein Verbrecher sterben wird und so einfach dahin ist. Ja, das war für ihn was, das konnte er überhaupt nicht fassen. Und deshalb entspricht Jesus nicht seinen Vorstellungen, so wie er sich das denkt. Und man merkt an dieser Stelle, er muss als Jünger Jesu noch ganz viel lernen. Und er hat viel gelernt im Laufe der Zeit, wenn man weiter schaut, wie Petrus sich entwickelt hat. Aber ich glaube, dass nicht wenige Christen heute in die gleiche Falle tappen und in dem gleichen Muster wie Petrus denken. Nämlich in dem Muster, ich mache mir meinen Jesus, wie er mir gefällt. Ich definiere, was in seinen Augen in Ordnung ist und was nicht. Ich entscheide, was er in mein Leben zu sprechen hat und was nicht. Und Teile von Jesus nehme ich gerne mit, aber nicht den gesamten Jesus, wie er sich vorstellt. Oder vielleicht kennt ihr sogar diese Aussage, wenn ihr mit Leuten sprecht, dass sie sagen, nein, das ist nicht mein Jesus, von dem du da sprichst. So drastisch, so konsequent, so klar, so fordernd an mancher Stelle, das ist nicht der Jesus, an den ich glaube. Das ist nicht der Jesus, den ich denke, wenn ich über die Liebe Gottes nachdenke. Aber Fakt ist, wir definieren nicht, wer Jesus ist und wer Jesus zu sein hat. Wir definieren auch nicht, was er zu sagen hat und was er uns zu sagen hat und was er uns nicht zu sagen hat. Sondern er stellt sich vor als der, der er ist. Und er tut das in seinem Wort. Und wir können ganz viel lesen davon, wie er sich vorstellt und haben schwarz auf weiß. Und wir sind eingeladen, ihn kennenzulernen, diesen Jesus, und ihm als seine Jünger zu folgen. Und nachdem diese ganze Situation war und dieser Dialog war zwischen Jesus und Petrus, sagt Jesus jetzt näher, was es bedeutet, mit ihm zu leben und was eigentlich Sache ist. Und da kommen wir auf diesen Text in Matthäus 16, Vers 24, wo er dann sagt, klare Worte, wenn mir jemand nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Er sagt also im Prinzip nichts anderes als, wenn du mir nachfolgen willst, dann musst du dich hinten anstellen. Ich gehe vor und du gehst hinter mir her und nicht andersrum. Ja, und wenn man es noch drastischer ausdrücken will, und das ist unser erster Aspekt, den wir hier sehen wollen, könnte man sagen, dass er in diesen Versen sagt, du musst sterben. Vers 24, du musst sterben. Deine Wünsche, deine Ziele, deine Ideale, deine Lebensvorstellungen, dein Wille, deine Maßstäbe, deine Interessen, all das zählt nicht mehr, all das hat keinen Vorrang mehr, sondern all das muss mir unterstellt werden, wenn du mir nachfolgen willst. Wenn du mir folgen willst, dann zählt, was ich denke und was ich sage. Und dann ist entscheidend, was ich will und nicht, was du willst. Ja, so könnte man diese Aussage Jesu komprimieren und zusammenfassen. Und es sind irgendwie harte Worte, oder? Weil wer will schon alles aufgeben und alles hinter sich lassen, um Jesus zu folgen? Das ist die Einladung, die Jesus macht an Leute, die ihm nachfolgen, an Menschen, die mit ihm leben wollen. Und das ist die Einladung, die er hier macht, an dieser Stelle in Matthäus 16. Aber das ist auch die Einladung, die er immer wieder macht in der Bibel. Und wenn wir ein bisschen durchs Matthäus-Evangelium gehen und gucken, wie das so war, dann sieht man, dass Jesus zum Beispiel, als er seine Jünger berufen hat, also wirklich diese 12, dass das ganz drastisch aussah. Da sehen wir, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen und was es für drastische Konsequenzen haben kann. Er kommt zum Beispiel, in Matthäus 4 lesen wir davon, am See von Galiläa vorbei und findet dort Petrus und Andreas, zwei Brüder, Männer, die Fischer sind. Der Petrus, von dem wir schon gehört haben, eben ist das. Und diese beiden sind in ihrem ganz normalen Alltagsleben, sind am Fischen und Jesus kommt dort vorbei und sagt zu ihnen, kommt mir nach und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Matthäus 4, Vers 19. Und erstaunlicherweise folgen die beiden ihm bedingungslos nach, obwohl sie nicht wissen, wohin es geht und obwohl sie nicht genau wissen, was das eigentlich bedeutet. Aber sie wissen eine Sache und die reicht. Sie wissen, mit wem sie es zu tun haben. Sie wissen, dass Jesus der lebendige Gott ist, dass Jesus der lebendige Gottes Sohn ist. Und das allein genügt, um alles stehen und liegen zu lassen und ihm zu folgen. Das allein genügt, um ihm bedingungslos nachzukommen, weil er ist es wert. Und auch Matthäus, der dieses Evangelium geschrieben hat, auch von ihm erfahren wir, wie das war, als Jesus bei ihm vorbeigekommen ist. Er war ein Zolleinnehmer, ein Zöllner, damals vom Volk zwar nicht besonders hoch angesehen, zumindest nicht vom Jüdischen, weil er oft über die Maßen Steuern abgezogen hat, aber zum anderen eigentlich mit einem relativ guten Leben, gutes Einkommen, bequemes Leben. Und Jesus kommt auch an ihm vorbei und sagt, folge mir nach. Und auch Matthäus war bereit, alles stehen und liegen zu lassen, sein bequemes, komfortables Leben hinter sich zu lassen und Jesus nachzufolgen. Man könnte es buchstäblich so ausdrücken, dass sie bereit waren, ihr gesamtes Leben hinter sich zu lassen, um Jesus den Vorrang zu geben. Und auf einmal lebten sie nicht mehr für sich selbst, sondern sie lebten für und mit Jesus. Und jetzt, an dieser Stelle in Matthäus 16, waren sie herausgefordert, ihm zu folgen bis ans Kreuz. Ihm zu folgen bis in den Tod. Und wenn wir ein bisschen weiterlesen, erfahren wir davon, dass das nicht so geklappt hat, dass sie einen Rückzieher gemacht haben und ihm nicht gefolgt sind. Aber wenn man dann an das Ende von vielen Jüngern schaut, an das Ende des Lebens von vielen Jüngern schaut, sieht man, dass sie sich dahin entwickelt haben und dass sie bereit waren und tatsächlich ihr körperliches Leben gelassen haben. Wir erfahren zum Beispiel von Petrus, dass er um Jesu willen, weil er sich zu Jesus bekannt hat, als über Kopf gekreuzigt wurde, als Märtyrer. Ja, wir erfahren das aus kirchengeschichtlichen Überlieferungen, also außerbiblischen Überlieferungen. Und auch von Jakobus erfahren wir zum Beispiel in Apostelgeschichte 12, dass er mit dem Schwert getötet wurde, weil er sich zu Jesus bekannt hat. Und für einige von diesen Jüngern und auch für viele Menschen in der Geschichte und für Menschen bis heute bedeutet es wirklich den körperlichen Tod um Jesu willen. Christenverfolgung ist am Laufen und Menschen sterben um Jesu willen, weil sie sich zu Jesus bekennen. Und Jesus fordert von seinen Nachfolgern völlige Hingabe. Völlige Hingabe, die viel Spott und Leid und Ablehnung und sogar den Tod bedeuten kann. Aber wenn es hier heißt in Vers 24, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach, bedeutet das nicht automatisch, dass jeder körperlich um Jesu Willen ums Leben kommen wird. Trotzdem bedeutet es aber auch für uns völlige Hingabe. Es bedeutet auch für uns, folge ihm ans Kreuz, um dort dein selbstbestimmtes und sündiges Leben zu lassen und wieder unter seiner guten Herrschaft zu leben. Dieser Aufruf, der ist für uns genauso da. Und das ist das, was verdreht wurde. Weil seit die Sünde in der Welt ist, ist der Zustand des Menschen so, dass er nicht mehr für Gott, sondern für sich selbst lebt. Menschen leben nach ihren eigenen Vorstellungen, nach ihren eigenen Maßstäben, nach ihrem eigenen Willen und nicht nach dem, was Gott, ihr Schöpfer, will. Und das war mal ganz anders. Wenn wir ganz am Anfang in die Bibel gucken, dann lesen wir davon, im ersten Mose, ganz am Anfang, als Gott diese Erde geschaffen hat und auch den Menschen geschaffen hat, dass dort Menschen waren, Geschöpfe Gottes waren, die sich ganz bewusst unter Gott als ihren Schöpfer gestellt haben. Und das war gut, so hat Gott sie geschaffen. Und das war so lange so, bis die Sünde in die Welt kam, bis die ersten Menschen, Adam und Eva, von dieser Frucht gegessen hat, von der Gott gesagt hat, ihr dürft nicht davon essen. Bis sie sein Gebot übertreten haben und sein wollten wie Gott. Gott nicht mehr über sich stehen haben wollten, sondern nach ihren eigenen Vorstellungen leben wollten, ihr eigenes Leben in die Hand nehmen wollten. Und was daraus resultiert ist, ist die Sünde, die in diese Welt gekommen ist. Und seitdem lebt diese gesamte Menschheit unter diesem Fluch der Sünde, unter diesem Fluch des sogenannten Sündenfalls. Und unter dem Fluch ist es so, dass wir uns Gott nicht mehr unterstellen, sondern unser eigenes Ding machen, nach unseren eigenen Vorstellungen leben. Und das betrifft uns genauso, ja, wie es damals die Menschen betroffen hat. Und was daraus entsteht, wenn Menschen anfangen, nach ihren eigenen Vorstellungen zu leben, das sehen wir in dieser Welt und das sehen wir auch in unserem Leben. Weil daraus resultieren diese ganzen Tatsünden, die wir so sehen. Daraus resultieren Dinge wie Streit, wie Betrug, wie Hass, wie Lüge, wie Gewalt, wie Mord, wie Lästerei, wie sexuelle Unmoral, wie Lieblosigkeit, wie Geiz, wie Untreue, wie Habsucht und so weiter und so fort. Wer das nachlesen will, in Römer 1, Abvers 29 ist das beschrieben, was alles daraus resultiert. Und das ist der Zustand unserer Welt, das ist der Zustand unseres Lebens ohne Gott. Und genau deshalb ist Jesus für dich und für mich gekommen und an diesem Kreuz gestorben, um die Strafe, die eigentlich dafür verhängt werden sollte, für uns zu bezahlen und gleichzeitig aber auch dieses Leben mehr und mehr wiederherzustellen, was wir verloren haben. Nämlich ein Leben, in dem wir nicht mehr nach unseren eigenen Regeln leben, sondern ein Leben, in dem wir uns wieder unter die gute Herrschaft Gottes stellen. Paulus bringt das gut auf den Punkt, auch im Zusammenhang mit diesem Sterben, in Galater 2, Vers 20, wo er sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich. Aber nicht mehr lebe ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Wer also an den Sohn Gottes glaubt und seinen Tod am Kreuz für sich persönlich in Anspruch genommen hat, den Tod an meiner Stelle, und mit ihm aber auch auferstanden ist zu neuem Leben, der hat neues Leben. Und das ist ein Leben in der Nachfolge Jesu. Das ist ein Leben, das gelebt werden muss und in dem ich mich ganz bewusst seinem Willen unterstellen will. Und das immer mehr. Und ich habe mal überlegt so ein bisschen, wie kollidiert denn mein Wille oder menschlicher Wille im Allgemeinen mit seinem Willen. Und bin durchs Matthäus-Evangelium gegangen und habe einfach mal ein paar Sachen daraus gearbeitet und aufgelistet, die wir uns mal kurz angucken wollen. Und ihr könnt für euch einfach mal überlegen, okay, wo finde ich mich denn wieder, was ich will und was Gott will. So sieht es aus. Zum Beispiel will ich Sicherheit und Komfort. Gott will mein volles Vertrauen. Ich will ein bequemes und schönes Leben. Er will völlige Hingabe. Ich will Schätze auf der Erde. Er will Schätze im Himmel. Ich will Selbstbestimmung. Er will Selbstaufgabe. Ich will Kompromisse machen und ihm nicht alles geben. Er will ungeteilte Nachfolge. Ich will Menschen gefallen. Er will Gottgefälligkeit. Ich will groß rauskommen und dass andere mir dienen. Er will, dass ich anderen diene. Ich will Rache. Er will Feindesliebe. Ich will strafen, er will Vergebung. Und ganz elementar ist das Letzte, ich will Herr sein und er will Herr sein. Und das kollidiert und das sieht man am deutlichsten an dieser Stelle. Und in Matthäus 6, 24 heißt es, niemand kann zwei Herren dienen. Und es ist nicht möglich. Ja? Und so kollidiert das an ganz vielen Stellen. Ich habe 3 Fragezeichen darunter gemacht, weil jeder persönlich überlegen kann, was will denn ich und was will Gott? Und mir ging es so, als ich mir diese Sachen so vor Augen geführt habe und angeschaut habe, dann muss ich sehen an ganz vielen Stellen, dass ich mein Wille und das, was ich will und das, was ich lebe, an vielen Stellen nicht so deckt mit dem, was Gott will. Und ich vermute, es geht euch genauso. Falls das nicht der Fall sein sollte, dann kommt nachher zu mir und sagt mir, warum das nicht so ist und wie ihr das macht. Aber ich glaube, wir befinden uns alle irgendwie auf diesem Weg, dass wir sagen müssen, mein Wille und Gottes Wille deckt sich noch nicht völlig in meinem Leben. Und das zeigt uns einmal mehr, dass wir beständig in der Jüngerschaft wachsen müssen, dass wir beständig von unserem Herrn lernen müssen, ihn besser kennenlernen müssen, aber uns dann von ihm auch verändern lassen und immer mehr seinen Willen in unserem Leben annehmen. Ja, wir sind mit Christus gestorben, ein für alle Mal. Und trotzdem werden wir unser Leben lang damit beschäftigt sein, uns ihm zu unterstellen und nach seinem Willen zu leben. Und nicht umsonst heißt es in der Parallelstelle in Lukas 9, Vers 23 ganz ähnlich, wenn mir jemand nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Täglich muss ich mich entscheiden, nicht nach meinen eigenen Vorstellungen zu leben, sondern nach seinen Vorstellungen zu leben. Täglich muss ich mich entscheiden, nicht meinen Willen Vorrang zu geben, sondern seinem Willen Vorrang zu geben. Und so ist das Leben in der Nachfolge, das Leben als Jünger Jesu, etwas, das uns viel kostet und was uns unser Leben am Ende und all das, was wir so an Lebensvorstellungen haben, kosten kann. Aber es lohnt sich. Und das ist das Zweite, was wir in diesem Text sehen. Und deshalb dieser zweite Aspekt, das gehört im Prinzip zusammen, ist dieser zweite Aspekt, du musst sterben, um zu leben. Du musst sterben, um zu leben. Und wir sehen das in den Versen 25 bis 27. Und Jesus greift an dieser Stelle Gedanken auf, die uns natürlicherweise bei so einer Einladung in die völlige Hingabe durch den Kopf gehen. Und diese Gedanken, die uns schnell in den Kopf kommen, sind, ich will mein Leben nicht verlieren. Ja, weder mein Leben, in dem mein Wille zählt, in dem ich bestimme, noch vielleicht sogar mein physisches Leben. Ich will nicht mein bequemes Leben aufgeben und hinter mir lassen, um ein Leben voller Herausforderungen in der Nachfolge anzugehen. Ein Leben, in dem ich ständig verändert werde. Das würde ja bedeuten, dass nicht alles so läuft, wie ich will. Und das würde ja bedeuten, dass ich sogar manche Einbußen in meinem Leben treffe. Aber genau auf diese Gedanken sagt Jesus im Prinzip das Folgende. Wenn du an deinem Leben ohne mich festhalten willst, wirst du es eines Tages endgültig verlieren. Nämlich, wenn du diese Erde verlässt, wenn du einmal abtrittst. Oder anders ausgedrückt, wenn du dich entscheidest, hier ohne mich zu leben, dann wirst du auch nach dem Tod in der Ewigkeit ohne mich leben müssen. Und dann sagt Jesus was, wo er das Leben hier und jetzt in Relation setzt zu dem, was kommt. In Vers 26, gucken wir nochmal rein, sagt er, denn was würde es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewönne, aber sein Leben einbüßte? Was nützt es dir, wenn du allen Reichtum, alle Ehre, alles Ansehen, allen Ruhm dieser Welt, alle Vergnügen, alles Vermögen, alles, was man sich hier wünschen kann, wenn du das alles hättest, aber am Ende merkst, das verpufft einfach so und ich kann es nicht mitnehmen. Du merkst, morgen kann es sein, dass ich tot bin und dann zählt das gar nicht mehr. Vielleicht kennt ihr dieses Gleichnis, das Jesus erzählt, was sehr gut dazu passt, finde ich, aus Lukas 12, das Gleichnis von einem reichen Mann, der so reich war, dass er sich überlegt hat, was mache ich denn jetzt mit meinem ganzen Reichtum? Und er entschließt sich und baut Scheunen, größere Scheunen, um sich dann zur Ruhe zu setzen und sein Leben in vollen Zügen zu genießen. Und Jesus erzählt dieses Gleichnis und in diesem Gleichnis gibt es dann eine ernüchternde Tatsache, die Gott diesem Mann vor Augen führt. Da heißt es nämlich, Gott sprach zu ihm, du Tor, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Was nützt es dir, wenn dir die Welt zu Füßen liegt, aber du deinen Fuß bald nicht mehr auf diese Welt setzt? Es nützt gar nichts. Und ich glaube, wir kennen viele Menschen heute, wo wir das sehen, die scheinbar alles haben, die in dieser Welt alles gewonnen haben, wenn man so ausdrücken will, die menschlich gesehen ein super Leben haben, aber am Ende feststellen müssen, von jetzt auf gleich kann das alles weg sein. Und im Angesicht des Todes wird das völlig egal. Zählt das einfach nicht mehr. Und im Angesicht des Todes zählt nur noch eine Sache. Im Angesicht des Todes zählt nur noch, wie wirst du vor deinem Schöpfer stehen? Und was ist, wenn Resümee über dein Leben gezogen wird? Jesus spricht diese Situation in Vers 27 an, die auf jeden Menschen zukommen wird eines Tages, weil wir werden alle eines Tages vor ihm stehen und werden in sein Gericht kommen. Und für die einen, die seine Erlösung angenommen haben und die ihm gefolgt sind, bedeutet das ewiges Leben. Ewiges Leben bei ihm. Es bedeutet sogar noch mehr. Es bedeutet Lohn für die treue Nachfolge in Form von ewigem Leben, aber auch in Form von Lohn, den Gott uns schenkt. Gott lässt nichts unbelohnt, ja, sondern die treue Nachfolge wird belohnt. Für die einen heißt es in diesem Gericht also ewiges Leben, die erlöst sind, die zu ihm gehören, die ihm nachgefolgt sind. Und für die anderen bedeutet es ewige Strafe. Und wir lesen nur ein paar Kapitel weiter in Matthäus 25, ab Vers 31, genau von dieser Szene, dass dieses Gericht kommen wird. Und es bedeutet schlussendlich für die, die zu Jesus gehören, Himmel, und für die, die nicht zu ihm gehören, Hölle. So klar beschreibt die Bibel das. Für die, die Jünger Jesu waren, bedeutet das ewiges Leben mit Gott. Und für die, die nicht mit Jesus waren, bedeutet das ewiges Leben ohne Gott. Und genau zu dieser Situation stellt Jesus die Frage in Vers 26, die dann entscheidend sein wird. Nämlich, was wird ein Mensch als Lösegeld geben für sein Leben? Was kann ein sündiger Mensch geben, um vor Gott zu bestehen? Die Antwort ist ganz klar, nichts. Gar nichts hat er zu geben, weil wir alle haben vor Gott versagt und wir alle haben ihn missachtet und links liegen lassen und haben übertreten, was er gesagt hat. Und wir haben gegen ihn gesündigt und stehen tief in seiner Schuld. So tief, dass es für uns unbezahlbar wäre, dieses Lösegeld irgendwie aufzubringen. Das heißt, es gibt nur eine einzige Möglichkeit und die besteht darin, dass jemand kommt, der dieses Lösegeld aufbringen kann, der für diese Schuld bezahlt. Und das muss einer sein, der allen Anforderungen eines heiligen Gottes gerecht wird und dann sagt, ich bezahle diese Schulden. Und es gab nur einen, der das konnte, einen einzigen. Und das war Jesus Christus, der Sohn Gottes, der nicht betroffen war von Sünde, sondern das vollkommene Leben gelebt hat, was notwendig war und sein Leben gegeben hat, der selbst gekommen ist, um die Schuld zu bezahlen, die Schuld auf sich zu nehmen und den vollen Preis zu bezahlen. Und was der volle Preis war, das sehen wir am Kreuz. Das war keine billige Erlösung, sondern das war eine teure Erlösung, wo das Blut des lebendigen Gottes geflossen ist, am Kreuz. Und weil er das getan hat, sagt er in Matthäus 20, Vers 28 über sich selbst, so wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Du kannst dir die Ewigkeit bei Gott nicht verdienen, sondern du kannst lediglich das Lösegeld, was Jesus jedem Menschen anbietet, annehmen. Und du kannst deine Schuld vor ihn bringen und ihn um Vergebung bitten und darfst dieses Lösegeld in Anspruch nehmen. Und wer das noch nicht getan hat, den will ich ermutigen, das zu tun. Und er hat uns nicht erlöst, damit wir dann weiter ohne ihn leben. Er kauft uns nicht von diesem sündigen Leben frei, damit wir dann einfach weiter unser eigenes Ding machen, sondern damit wir mit ihm leben, damit wir wieder mit ihm leben dürfen, damit wir seine Jünger, seine Nachfolger werden. Und deshalb gehört Erlösung und Nachfolge unweigerlich zusammen. Es muss zusammen gesehen werden. Die Zwischenlösung, die sich heute manche Menschen machen, manche Christen auch machen, nämlich in dem Sinne, meine Schuld und Sünde gebe ich dir, aber mein Leben, das kriegst du nicht. Ja, oder die Rettung nehme ich mit, aber auf mein Leben hast du keinen Anspruch oder wenn, dann nur begrenzt. Das ist keine Option. Erlösung und Nachfolge gehören zusammen. Und das macht Jesus gerade durch diesen krassen Aufruf in Matthäus 16 so deutlich. Er sagt im Prinzip alles oder nichts, ganz oder gar nicht. Und wer ihm sein Leben hingibt und sagt, ja, ich will das annehmen für mich und ich vertraue mich ihm an und will ihm nachfolgen, der hat eine großartige Verheißung von Jesus selbst. Und die finden wir in Vers 25, wo es heißt, wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Er spricht dabei insbesondere von dem ewigen Leben, das ewige Leben, das bei ihm sein wird. Und das ewige Leben an sich ist, wenn man da ein bisschen drüber nachdenkt, wertvoller als alles andere. Weil was gibt es, was größer sein sollte oder wertvoller sein sollte als etwas, was Ewigkeitswert hat? Es gibt nichts. Und deshalb ist das schon allein das größte Geschenk als solches. Und trotzdem betrifft es auch unser unmittelbares Leben im Hier und Jetzt schon. Weil im Sterben mit ihm finden wir wahres Leben, auch im Hier und Heute schon. Weil er anfängt, diesen Sinn unseres Lebens, unsere Bestimmung, das, was wir verloren haben, wovon ich eben gesprochen habe, was ganz am Anfang der Menschheit da war, wiederherzustellen, mehr und mehr. Wir sind geschaffen, um für ihn zu leben, nicht um unabhängig von ihm zu leben. Gott hat uns nie dazu gemacht, damit wir unabhängig von ihm bleiben und unser eigenes Ding machen, sondern damit wir unter seiner guten Herrschaft in Beziehung zu ihm leben. Und das ist gut. Das ist volles Menschsein, wenn man so will. Und das wird Stück für Stück in unserem Leben wiederhergestellt, wenn wir zu Jesus gehören. Und das geschieht, indem wir uns seinem Willen unterstellen und immer mehr anfangen, seinen Willen in unserem Leben umzusetzen und umsetzen zu lassen, ihm tatsächlich zu folgen. Und wir sind in dieser Hinsicht beständig Jünger, ja, beständig Lernende. Und ich will uns deswegen zum Schluss nochmal das auch als persönliche Frage stellen, wo du in deiner Jüngerschaft stehst. Wie sieht es da aus? Bist du müde geworden im Laufen? Trottest du vielleicht vor dich hin? Und das seit längerer Zeit schon? Oder bist du voll aktiv und gehst ihm hinterher und bist motiviert und willst andere mitnehmen und in ihrer Jüngerschaft fördern und so weiter? Stehst du auf Abstand zu deinem Herrn, auf sicherem Abstand, wo er vielleicht nicht so viel in mein Leben reinreden kann? Oder bist du nah dran und lernst von ihm? Dieses beständige Jüngersein müsste eigentlich ein beständiges Lernen auch sein. Und deshalb können wir uns immer fragen, wie ist dir der Herr in den letzten Wochen begegnet? Was hast du denn von ihm gelernt? Was hat er dir deutlich gemacht? Wie hat er dich verändert? Wo wächst du in deiner Jüngerschaft? Wo wächst du in deinem Leben mit ihm? All das sind Fragen, die wir uns stellen können und die eigentlich zur Normalität werden, wenn wir darüber nachdenken, dass wir Jünger Jesu sind. Und ich will neu ermutigen, heute Morgen als Jünger Jesu voranzugehen, egal wo du da gerade stehst, egal ob du vor dich hinschlenderst und sagst, ja, ich bin da sehr müde geworden und fast stehen geblieben in diesem Lauf, auf diesem Weg, oder ob du voll unterwegs bist. Ich will euch ermutigen, uns ermutigen, uns neu aufzumachen und mit Jesus durchzustarten. Und das Schöne dabei ist, wir sind nicht auf uns allein gestellt, sondern Gott hat uns Dinge gegeben, Mittel gegeben, Hilfen gegeben, die uns helfen in unserer beständigen Jüngerschaft. Die uns helfen, wenn wir beständig in diesen Dingen bleiben. Und darum dreht sich Apostelgeschichte 2, Vers 42. Und sie blieben beständig. Und er hat uns sein Wort gegeben, indem er uns feste Zusagen gibt und indem er uns zeigt, was sein Wille ist. Er hat uns das Gebet gegeben, indem wir zu ihm kommen dürfen, mit ihm reden dürfen, indem wir uns zu ihm hinwenden dürfen und auch immer wieder Hilfe empfangen dürfen. Er hat uns seinen Geist gegeben, an dem wir über Pfingsten nachdenken wollen, der der Beistand ist auf diesem Weg in unserer Jüngerschaft. Er hat uns das Abendmahl gegeben, das uns immer wieder zurückblicken lässt auf das, was Jesus getan hat und das Dreh- und Angelpunkt unseres Lebens ist. Das ist Jesu Tod am Kreuz und Jesu Auferstehung. Das ist das, wo wir immer wieder zurückkehren, um dann wieder neu mit ihm nach vorne zu gehen. Und das Abendmahl ist eine gute Hilfe, die Jesus selbst eingesetzt hat, um uns daran zu erinnern. Und er hat uns Gemeinschaft gegeben, in der wir uns gegenseitig helfen dürfen, uns anspornen dürfen, uns ermutigen dürfen und uns auch korrigieren dürfen, wo das nötig ist auf diesem Weg in der Jüngerschaft. Ich habe für euch eine Möglichkeit. Wer sagt, ja, ich will in den nächsten Wochen ganz bewusst auch über meinen Leben mit Jesus und über Jüngerschaft nachdenken und will das auch zu Hause tun, für den habe ich eine Buchempfehlung. Und zwar gibt es ein Buch von William MacDonald, das heißt Wahre Jüngerschaft. Und er hat relativ drastische Aussagen da drin und er nimmt Aussagen Jesu, die er gemacht hat, auf, die uns viel abverlangen und versucht das mit unserem Leben in Verbindung zu bringen. Und man kann darüber nachdenken und die Sachen sehen, vielleicht auch nicht exakt alle so sehen wie er in der praktischen Auswirkung und trotzdem lohnt es sich, darüber mal nachzudenken, was Jesus denn eigentlich gesagt hat und wie das in meinem Leben auch umgesetzt wird. Und ich will euch einladen, ich habe 10 Stück von diesen Büchern mal besorgt und wer sagt, ja, ich will in den nächsten Wochen daran arbeiten, vielleicht auch mit jemand anders zusammen, einem Freund, einer Freundin, meinem Ehepartner oder jemand aus der Gemeinde oder einem Bruder oder einer Schwester oder wen auch immer, mir zu schnappen und zusammen zu sagen, okay, wir nehmen mal dieses Buch durch. Es sind ganz kurze Kapitel, lässt sich gut lesen und dient einfach als Gedankenanregung. Ich habe also 10 Stück dabei und wenn ihr wollt, könnt ihr für 3 Euro nachher einfach so ein Buch bei mir kriegen und das mitnehmen, damit es einfach nicht verpufft auch, sondern die Möglichkeit haben, daran weiter zu arbeiten und zu wachsen. Und ich will, bevor wir in den Lobpreis zusammen gehen und zusammen auch vor Gott treten wollen, abschließend mit einem Zitat enden, das von einem Mann stammt, der mit Christus gestorben ist, um mit ihm zu leben. Und er ist wirklich gestorben, auch körperlich eines Tages gestorben, um Jesu willen. Und er bringt es gut zusammen, was wir heute Morgen so bedacht haben. Und dieser Mann ist Jim Elliot und er sagt, der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, um damit zu gewinnen, was er nicht verlieren kann.